Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Dieses letzte Gespräch, was wir hatten, da hast du mir eine so wunderbare Überleitung gegeben.
Hallo Claudia.
Ja, hallo Franziska. Du hast mir so eine schöne Überleitung gegeben beim letzten Mal, beim Ende des letzten Males. Da hast du nämlich erzählt von dieser bunten Bestattung mit Blaskapelle und da kam euch eine andere Gruppe entgegen, so ganz traditionell in Schwarz mit einem Rosenbaccarat-Gesteck und so weiter.
Danke, dass du es nochmal aufgreifst, nachdem du mich letztes Mal so brutal abgewürgt hast.
Nein, ich finde das wirklich großartig, denn ich habe gedacht, also wir sind ja nun in einer besonderen Zeit, also wir sind ja jetzt 2024 und wir sind jetzt so ganz kurz vor Halloween. Mhm. Das heißt, der Totenmonat beginnt. Und ich erinnere mich, dass ich vor Jahren, denn irgendwann am Totensonntag, war ich auf dem Friedhof. Und dieser Friedhof, auf dem ich da war, ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Friedhof. Und auf jeden Fall ist es so, da spielte auch eine Blaskapelle. Ja, irgendein Blaskapellenchor hat gespielt und ich habe mir das angehört und habe ich gedacht, es ist ja schön, dass sie ein bisschen Musik machen, aber ich glaube, wenn ich jetzt noch 2 Minuten länger hier zuhöre, kriege ich Depressionen. Mhm. Das war so unfassbar getragen, das wie ein Trauermarsch pur. Und mir fehlte jede Form von Lebendigkeit dabei.
Ja, aber die Blaskapelle, von der ich letztes Mal sprach, das war eine wahnsinnig fröhliche.
Das habe ich so verstanden. Habe ich das verstanden. Mhm. So, das heißt, und jetzt sind wir aber natürlich jetzt ganz kurz vor Halloween. Mhm. Und das ist die Zeit, in der, also wir nicht nur Halloween feiern, das ist der Abend vor Allerheiligen. Dieser Abend Halloween und das ist der 31. Oktober. Und am 31. Oktober passiert es nämlich folgendermaßen mehrere Tage lang. Wir haben ja schon mal über die Catalina gesprochen in Mexiko. Die Töde. Da sind die Tage der Toten in Mexiko. Die werden zelebriert. Mhm. Und da wird mit einer ganz, ganz kraftvollen Blasmusikkapelle, so ähnlich stelle ich mir das vor, was du da erlebt hast, mit einer ganz, ganz kraftvollen, lauten Musik gehen Trauernde zum Friedhof und holen ihre Verstorbenen ab. Also die werden nicht ausgegraben, aber die werden mit Musik nach Hause geleitet. Und zu Hause stehen ganze Altäre, ich glaube, das habe ich bei Catalina schon mal ein bisschen gesagt, ganze Altäre mit ganzes, biegt sich vor Essen und Kerzen und Erinnerungen und so weiter. Ein ganz, ganz wunderschön kraftvolles Fest. Mhm. Und wo ich gedacht habe, ja, wir haben hier auch unsere Tradition. Aber vielleicht könnten wir ein bisschen mehr Leben reinbringen. Das wäre sehr schön, dass dieses ganze Getragene, was eigentlich zu Grabe getragen, sprachlos und ohnmächtig ist, ein bisschen mit Kraft gefüllt wird. Deswegen, glaube ich, ist der Tag der Toten in Mexiko so richtig bekannt geworden.
Naja, aber die Frage ist ja, wie machen wir das? Also wie kann das hier aussehen? Weil wir sind ja nun mal keine Mexikaner.
Finde ich auch, ja.
Ne, da kann man ja so ein bisschen vergleichen. Ich habe mich, weiß ich noch, früher als 20-, 30-Jährige manchmal gewundert, so wie viele Buddhisten, wie viele Deutsche jetzt auf dem Boden sitzen mit gekreuzten Beinen. Und da dachte ich immer so, ja, ich bin ja kein Tibeter oder kein Inder.
Ja.
Aber was ist denn nun meins?
Ne? Das weißt du was, ich gebe dir vollkommen recht. Bei uns ist natürlich ganz vieles verschwunden und möglicherweise durch die beiden Weltkriege massiv. Aber hier zum Beispiel ist ja an Allerheiligen, das ist der 1. November, und aller Seelen ist der 2. November. Da ist ja hier auch ganz viel passiert. Also zumindest im katholischen Kontext. Das heißt, früher war das so, an Allerheiligen und aller Seelen waren es Feiertage. Und da wurde den Verstorbenen an aller Seelen was zu essen auf dem Friedhof gebracht. Hm. Das heißt, das entspricht ja dem, dass es heißt, ein geistiges Weltbild bestand. Das ist ja heute nicht mehr. Heute ist ja nur noch Allerheiligen. Ein Feiertag. Und dann,
genau, es ist ein bloßer Feiertag. Das zieht eigentlich keinerlei Tätigkeit nach sich.
Genau. Sondern das heißt, in Süddeutschland, also in Bayern, in katholischen Kontext, heißt das dann für die Jugendlichen, die müssen alle mit auf den, in den Ortschaften, müssen die mit, die Gräber werden, das wird alles sauber gemacht am Friedhof, alles. Mhm. Und dann müssen die Jugendlichen, die sagen, oh, Gräber stehen. Und stöhnen über dieses, über diese Tradition, weil das so leer ist. Es ist eine leere Tradition, die könnte gefüllt werden. Und wie wir das machen könnten, ist vielleicht wieder eine Frage von Ideen. Ich weiß, dass in einem sehr stark katholisch geprägten, dass es eben halt heißt, es darf keine weltliche Musik gespielt werden. Nur Kirchenmusik. Und das wäre meine erste Idee, wäre weltliche Musik zu spielen. Das sind unglaublich schöne Texte teilweise, die auf Menschen als mit ihren Lieblingsliedern zugeschnitten ist. Das wäre sehr sinnvoll.
Man könnte tatsächlich diesen Tag so begehen, dass man wirklich, wenn man Verstorbene hat in der Familie oder im Freundeskreis, die einem wirklich wichtig sind, dass man sich da trifft und sich zum Essen trifft und
genau.
Gemeinsam spricht und singt, und weil man ja meistens den Geburtstag des Verstorbenen, den feiert man, wenn überhaupt, vielleicht einmal gemeinsam, und meistenteils geht es dann ja verloren.
Ja,
in vielen Fällen. Ich weiß übrigens von dir, Claudia, du hast das, glaube ich, letztes Mal so eine Doku erwähnt, die, glaube ich, mal über dich und deine damals mit wie vielen Jahren eigentlich verstorbene Tochter
gemacht wurde? 6,5.
6,5, genau. Und da bist du ja mit deinen anderen Kindern regelmäßig jedes Jahr auf den Friedhof gegangen. Über wie viele Jahre habt ihr das gemacht?
Das haben wir jetzt ein bisschen aufgehört, jetzt wo die so ein bisschen woanders wohnen. Wir haben jahrzehntelang sind wir ganz besonders Heiligabend. Also nicht so sehr aller Heiligen, aller Seelen.
Ja, aber an ihrem Geburtstag auch.
Und dann am Geburtstag haben wir das auch gemacht. Gleichzeitig ist für mich durch den Todestag, ehrlich gesagt, der Geburtstag ein bisschen abgelöst. Denn ich nenne das, dass sozusagen, wenn sie an
Himmelsgeburt.
Ich nenne das den Himmelsgeburtstag.
Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, da ist der Tod ja eine Himmelsgeburt.
Und dann ist der Tod, der Geburtstag ist nicht mehr, der ist ein bisschen blasser geworden.
Ja, absolut.
Und wir haben immer die Tradition gehabt, dass wir zum, dass ich, habe ich glaube ich, habe ich das mal erzählt, eine ganze Tasche mit Grablichten bei hatte. Und wir haben mit sehr viel Aufwand haben wir eine Weihnachtstorte gebacken.
Oder Schokoküsse.
Alles Mögliche. Wir haben alles Mögliche gebacken und getan und gemacht. Und die allerersten Stücke, die haben wir zum Friedhof gebracht. Und haben gleichzeitig dann Grablichte verteilt, ganz besonders dort. An denen haben wir an die Gräber Licht gestellt, die sehr leer aussahen und dunkel. Mhm. Und im Zuge von Nachhaltigkeit habe ich noch keine gute Idee gefunden, wie man das mit einer ganzen Tasche Grablichte machen könnte, weil das Wetter ist oftmals eben halt Heiligabend nicht sonderlich toll. Nur, ne, kann man also nicht unbedingt machen. Das heißt,
es gibt ja bei, ja gut, nachhaltig ist es jetzt nicht, aber ich weiß, eine Bestatterin, die kauft bei IKEA immer diese kleinen verglasten, günstigen Grablichter, wo man eins reinstellen kann und dann, ja, macht
und
sie sich teilweise auch wirklich die Mühe und stellt das an andere auch nicht nur. Also jeder kriegt eins von ihren Angehörigen, wenn sie dann eine Trauerfeier hat. Und dann aber kriegen ein paar andere auch eins.
Ich fand das so schön, diese Heiligabend-Tradition fand ich deshalb so schön, weil wir so viel Licht an dunkle Stellen gebracht haben. Das heißt, und das selbst mit kleinen Glaslichtern oder sowas, das kannst du mit 25, 30 Stück oder sowas, geht das natürlich auch ganz schön ins Geld rein. Mhm. Das heißt, da habe ich noch keine neue Idee dafür. Aber diese Tradition, dass wir hinfahren und dass wir da sozusagen die ersten Stück Kuchen hinbringen, das auf jeden Fall.
Ich finde auf jeden Fall wichtig, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Rituale der katholischen Kirche mit meiner Meinung nach ziemlicher Sicherheit aussterben werden in den nächsten 30 Jahren, weil die katholische Kirche sich vermutlich sogar auflösen wird, zumindest hierzulande, dass das eben jetzt wirklich mit einiger innerer Intention aufgegriffen werden muss.
Ja, glaube ich auch.
Das fände ich wirklich wichtig, weil sonst droht das nämlich wirklich verloren zu gehen. Denn ich finde gefährlich dieses, ich frage manchmal meine Angehörigen, ja, ist denn der Verstorbene, hatte der denn einen Glauben oder was war ihm geistig wichtig? oder auch Angehörige selber frage ich dann danach oder so, und dann kommt oft ganz schnell die Antwort, ja, nee, der war nicht in der Kirche.
Genau.
Ne? Wo ich dann erstmal eigentlich rausarbeiten muss, ja, die Institution Kirche ist ja nicht unbedingt,
hat nichts unbedingt
meine innere Zugewandtheit. Das, ja, hat ja nicht unbedingt den gleichen Ursprung. Überhaupt nicht, im Gegenteil.
Ja, gleichzeitig sind wir ja in dieser Gesellschaft, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das könnte, ich glaube ehrlich gesagt, ich sehe in meinen Begleitungen, sehe ich durchaus, dass immer weniger Menschen konfessionell sind, aber durchaus religiös. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass ein ganz gewisser Prozentsatz, als ob der ansteigt von denjenigen, die an gar nichts mehr glauben. Nichts mehr. Die sagen, nach dem letzten Atemzug ist gar nichts.
Ja, aber es ist ja nicht nur eine Folge unserer wahnsinnig, jetzt dein Part, materialistischen wie Gesellschaft, atheistisch distanzierten, ich kann es nicht alles aufzählen, alles aber machen, unserer materialistischen Gesellschaft, sondern ich finde ehrlich gesagt auch, dass das ein bisschen ein Fehler der Kirche auch ist. Nicht nur, dass die sich in vielerlei Hinsicht ja machtmäßig vergriffen hat, sondern sie transportiert eigentlich mehr eine Informationskultur. Man wird informiert vom ewigen Leben, aber ja, die eigentliche Erfahrung, die Gotteserfahrung, die, um die geht's gar nicht.
Nein.
Geht's gar nicht. Ist auch in der Kirche, wenn man da mal so sitzt. Ich war ja mal in der Petrikirche, habe ich auch so eine Seelsorgeausbildung gemacht und da war ich dann im Gottesdienst und das ist mir fremd, weil ich gar nicht ja in einer Kircheninstitution in der Form aufgewachsen bin, aber so dieses ständige Aufstehen, Hinsetzen, Singen, Aufstehen, also man kommt ja, es ist so ähnlich, wie wenn ich auf Kur fahre, weiß ich auch manchmal nicht, erholt man sich da eigentlich wirklich oder ist man die ganze Zeit mit seinem Terminkalender beschäftigt zu den verschiedenen Anwendungen, aber so das Lebendige dazwischen, dass ich mich wirklich innerlich beteiligen kann, das fehlt so ein bisschen.
Naja, das ist der Unterschied zwischen Theologie und Mystik. Die MystikerInnen sagen, wir wollen das selber erleben. Und das, ja, soll mir nicht gesagt werden.
Aber es ist doch entscheidend, dass ich etwas, hallo, erlebe. Ich will, natürlich, das doch nicht nur, wenn ich das wissen. Deswegen Glauben und Wissen liegen eben doch sehr, sehr eng beieinander. Aber die, ja, eigentliche Herzenserfahrung dabei oder genau eine so etwas wie eine Herzensfrömmigkeit, das ist ja, ja eigentlich, finde ich, einen wunderbaren Begriff, habe ich neulich zu einer Freundin gesagt. Und da war sie erst so ein bisschen, da weiß sie jetzt nicht so richtig, was meine ich denn damit? Und habe ich gesagt, ja, fromm im Herzen. Das heißt eigentlich, dass ich fühle in meinem Herzen, wenn ich jetzt in, genau, meiner Meditation bin, dass ich mich irgendwie eine Art von Demut, von Andacht, von Demut und Hingabe in meinem Herzen fühle. Und in der Verbindung zu etwas
Geistes. Auf jeden Fall. Und dann ist es aber im Grunde genommen nicht entscheidend, ob du zu einem Gottesdienst gehst.
Nein, genau, das hat ja so damit gar nichts zu tun.
Absolut nichts.
Den kann ich ja sozusagen, und überhaupt der Gottesbegriff ist ja auch die Frage, was heißt das, was ist denn das? Ist, ja, das der, absolut, liebe, der gute Mann mit dem weißen Bart oder wer, ja, soll denn das eigentlich sein?
Ne? Ganz genau.
Und da wiederum, ja, fehlt es uns, da kämst du jetzt, du hast das ja mal unterrichtet. Wie macht man denn so einen Religionsunterricht eigentlich? Ne? Wie gestaltet man den? Was wird denn da gelehrt? Oder?
Ja, klar.
Das ist ja etwas, wo wir alle so ein bisschen...
Ich fand das so nett. Ich habe irgendwann meine 17-jährigen Schüler habe ich gefragt, was wissen Sie denn eigentlich vom Christentum? Also ich habe zu dem Zeitpunkt, habe ich mit denen die ganzen großen Weltreligionen besprochen und was die denken und was sie sagen und so weiter. Dann habe ich denen die Frage gestellt, was wissen Sie denn vom Christentum? Und dann haben die nachgedacht und nachgegrübelt. Dann habe ich gesagt, ja, die 10 Gebote.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, das ist Altes Testament. Das hat mit dem Christentum, hat nur mit den Wurzeln zu tun. Aber ansonsten hat das mit dem Christentum wenig zu tun. Und im Grunde genommen, heute amüsiert mich das völlig und gleichzeitig ist es so, dass ich das ganz, ganz furchtbar finde. Dass wir im Grunde genommen nichts wissen.
Und naja, und uns gleichzeitig so wahnsinnig vor muslimischer Überflutung fürchten,
genau,
ja, weil der Islam ja eine starke, gelebte Religion, ja, auch ist. Und jetzt, ja, mal unabhängig von denen, die das missbrauchen, einfach ganz verwurzelt sind in ihrem Glauben und darüber was wissen. Ja. Und wir haben ihn irgendwie, haben wir da was verloren. Ne?
Wir haben was verloren. Ich habe neulich mit einem Muslim gesprochen und er hat so viel gewusst über das Christentum. Ja. Irre, wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt Christen frage, die wissen wenig über das Christentum und wenig über den Islam auch. Mhm. Genauso wie du sagst. Ja. Das heißt, und jetzt haben wir aber die ganzen, jetzt fangen die ganz großen christlichen Feste an, ne? Also, Halloween, Allerheiligen.
Aber Halloween, ist das ein christliches Fest?
Halloween, nee, eigentlich nicht.
So, eigentlich aber gar kein
doch,
Christlich.
Doch, nein, das ist, nee, nicht unbedingt christlich. Das heißt, die katholisch, das war zur Zeit der Glaubenskriege, sind katholische Iren geflohen in die USA. Mhm. Und die haben das Halloween mitgenommen. Es wird manchmal gesagt, dass das die Wurzeln im Keltentum hat. Genau, aber da scheiden sich ein bisschen die HistorikerInnen, scheiden sich da ein bisschen drüber, was denn das nun ist. Aber das können wir, glaube ich, einfach so stehen lassen. Auf jeden Fall ist dieses Fest sozusagen Halloween, ist dann rübergeschwappt in die USA. Und irgendwann, ich glaube, das war ein Dreh der Spielzeug Industrie, wo eben halt zu wenig verkauft wurde. Und dann ist sozusagen das richtig aufgebauscht worden wieder zu einem großen Fest. Mhm. Deswegen kriegen wir jetzt momentan überall Kürbisse zu kaufen und so weiter. Und gleichzeitig muss ich ehrlich gesagt sagen, es ist eine ganz, ganz alte, uralte Tradition, dass es heißt, wenn du vor etwas Angst hast, dann solltest du in die Haut deines Gegners schlüpfen. Um die Angst zu besiegen. Das ist eine uralte indigene Tradition. Und ich bin manchmal fasziniert davon, dass kleine Kinder das tatsächlich hinkriegen. Die schlüpfen in die Haut von Monstern und haben den Mut, zu wildfremden Leuten zu gehen, an der Tür zu klingeln und was zu fordern. Das finde ich großartig. Das heißt, ich habe richtige Hochachtung davor und ich finde das so nett. Genau, da muss ich noch zwei kleine Geschichten erzählen. Mhm. Und zwar habe ich sag denen immer, ja klar kriegst du was, aber ich krieg ein Lied. Mhm. Und eines Tages stand ein vielleicht 9-jähriger richtig perfekter Sensenmann vor mir. Also eine Kutte, eine Sense aus Plastik und so eine Scream-Maske vorm Gesicht und so weiter. Und dann habe ich, und der kam tatsächlich alleine und ich habe ihm gesagt, ja du kriegst was, aber ich krieg ein Lied. Und dann hat er so richtig, konntest du sehen, wie dem so richtig die Schultern runterfielen, weil er jetzt ein Lied singen sollte. Und dann hat mir der Sensenmann mit einem zarten Stimmchen tatsächlich alle meine Entchen gesungen. Oh. Ich könnte Tränen lachen, wenn ich an diese Geschichte denke. Ich finde es so toll. Aber das ist eine Mutnummer.
Aber trotzdem finde ich es ein bisschen fragwürdig. Also ich erlebe eigentlich fast jedes Jahr, da wo ich wohne, schieben dann die Muttis ihre 3-Jährigen vor. Die sollen da jetzt mal klingeln und dann geht die Tür auf und die fallen fast nach hinten über vor Angst, dass da jetzt, wer ja. da jetzt an die ja, Tür ja. kommt und die Muttis ja. stehen hinten und lächeln sich eins vor Stolz ja, über ja, ihre klar. kleinen 3-Jährigen. Also das finde ich schon ein bisschen komisch.
Ja, und gleich, natürlich werden wir auch da jede Form von Auswüchsen irgendwo haben. Mhm. Aber auf irgendeine Art und Weise gefällt es mir. Und ich möchte noch eine Sache ganz kurz erwähnen. Es gibt einen wunderschönen Film dazu über diese Totentage in Mexiko. Und da kann man sich vielleicht auch nochmal Ideen rausholen. Das ist ein Disney-Film, der heißt Coco. Mhm. Das ist ein ganz, ganz netter Film, wo die Tradition der Totentage klar gemacht wird. Und es ist humorvoll und das liebe ich.
Mhm. Ja, aber du hast mir jetzt schon dieses Halloween so ein kleines bisschen näher gebracht. Ich mochte das bis jetzt eigentlich gar nicht so gerne. Aber jetzt, wo du gesagt hast, also in die Haut seiner Feinde oder der Monster zu schlüpfen, weil das ist letztendlich ja dieses, wonach ich ja auch zutiefst lebe, ist dieses, da wo die Angst ist, geht's lang.
Ja.
Also nicht drumrum und ja. nicht davon weg, sondern genau dahin, um ganz zu genau. gucken, ja, ja, kann ich da möglicherweise durch eine Verwandlung hindurchgehen. Ne? Das ist so ein gutes Schlusswort, oder?
Ach, wie schön. Wunderschön. Wunderschön.
Im Sinne der Verwandlung.
Ja. Wir wünschen ganz viel Süßes, sonst gibt's Saures. Tschüss.
Tschüss.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.